Sabine Schönthaler-List war Eventmanagerin. 2019 starb ihr Großvater und sie war mit dem Begräbnis nicht zufrieden. Sie hat sich gedacht, das muss besser gehen. Sie hat dann im selben Jahr noch eine Publikumsmesse namens Seelenfrieden organisiert, um Tod und Trauer aus dem Tabu zu holen. Hat dann begonnen, in der Bestattung Edelmann zu arbeiten und diese 2022 übernommen. Seit 2025 ist sie auch noch Obfrau des Maurer Geschäftsleutevereins, ganz einfach deshalb, weil sie sich im Maurer so wohlfühlt und dem Ort etwas zurückgeben will. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Schönthaler-List, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ich danke ihr doppelt, weil Sie gerade einen schweren Verlust hinter sich haben, weil Ihr Vater gestorben ist und Sie trotzdem sich jetzt Zeit genommen haben für diesen Podcast. Wie erlebt man denn als Bestatterin und Profi in diesem Bereich einen persönlichen Todesfall?
Ja, das ist etwas ganz anderes, als wenn Familien zu mir kommen und Rat und Trost bei mir suchen, wenn man selbst betroffen ist. Also in dem Fall war es doppelt dramatisch, weil mein Papa im Juni noch vollkommen gesund war und wir eine Familienfeier hatten und er immer seine Sommerferien in seiner Wohnung in Zell am See verbracht hat mit seiner zweiten Frau. Und wir uns auch ausgemacht hatten, wenn er zurückkommt im August, dass wir uns wieder treffen, auch als Familie. Dazu ist es eben leider nicht gekommen, weil ich habe einen Anruf bekommen, dass mein Vater einen Gehirnschlag erlitten hat. Leider auch dann schon, also das Gehirn nicht mehr gearbeitet hat und er sozusagen schon hirntot war. Und es war dann meine Aufgabe, mit meinem Bruder diese Entscheidung auch zu treffen, dass also die Beatmungsgeräte abgedreht werden. Und ich bin dann am 4. August alleine nach Salzburg gefahren, weil es meinem Bruder nicht möglich war, mich zu begleiten. Ich habe mit den Ärzten dort gesprochen und bin wirklich am Bett meines Vaters gesessen, habe seine Hand gehalten. Die Geräte wurden abgedreht und mein Papa ist verstorben.
Genau so tragisch, wie es manchen Leuten passiert. Das ist, wie gesagt, jetzt der Vorteil an all diesem Schrecklichen, was einem im Leben zustößt, auch als Bestatterin, dass Sie dann noch besser und noch empathischer darauf eingehen können. Sie sind ja schon zertifizierte Lebenssterbe- und Familientrauerbegleiterin und haben das Handwerk sozusagen gelernt. Aber trotzdem ist die persönliche Seite, dass man das nachvollziehen kann, dann wahrscheinlich einfacher, wenn man selber das auch erlebt hat.
Ja, also ich bin auch davon überzeugt, dass es etwas ganz anderes ist, wenn man so etwas in einem Kurs lernt oder einem darüber erzählt wird, als wie wenn man davon selbst betroffen ist. Ja, also das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und so komisch das jetzt auch klingen mag, aber an all diesen Erfahrungen, die man auch im eigenen Leben macht und Todesfälle auch als Bestatterin in der eigenen Familie erlebt, an dem wächst man ja auch. Und das kommt natürlich dann auch den Beratungen in meiner Bestattung, den Familien auch zugute, die dann zu mir kommen, weil ich noch mehr hineinfühlen und hineindenken kann, wie es diesen Menschen auch geht.
Sie haben das sehr schön gerade gesagt, dass man an der Trauer auch wachsen kann. Das ist auch ein Teil dieser Beratung, die Sie hier geben können, diesem Trost, dass Sie sagen können, ja, jetzt im Moment ist es schlimm, aber man wächst dann und ja, wenn man die Eltern nicht mehr hat oder die Großeltern nicht mehr hat, dann muss man halt selbst leben, nicht ohne Unterstützung mehr.
Genau, so ist es ja.
Und der Ausgangspunkt Ihrer Karriere sozusagen als Bestatterin waren ja auch Todesfälle, und zwar zwei, wo einmal das Begräbnis gut gelungen ist, nämlich von Ihrer Oma, und einmal Sie geärgert hat dann, dass das Begräbnis von Ihrem Opa 4 Jahre später nicht so gut gelaufen ist, weil die Bestattung eben nicht gut gearbeitet hat. Und das war für Sie dann sozusagen ein Anlass, diesen besonderen Moment für Menschen dann selbst zu gestalten. Was ist denn da passiert mit Oma und Opa?
Also sie sind beide in einem Hospiz verstorben, was ja auch noch einmal eine ganz andere Qualität, sage ich, der letzten Lebensphase oder des Sterbens überhaupt ist, als wenn man in einem Krankenhaus verstirbt. Ja, also sie hatten beide in dem Fall das große Glück, in einem Hospiz versterben zu dürfen und zu können. Und auch durch diese Begegnungen, die ich im Hospiz hatte, nicht nur die gemeinsame Zeit mit meinen Großeltern, sondern auch mit den ganzen Menschen, die dort arbeiten und diese Bewohnerinnen und Bewohner dort begleiten und betreuen, bin ich eigentlich überhaupt zu diesem ganzen Thema Sterben und Tod gekommen, ja. Weil das für mich ganz eine spezielle Qualität dort auch hatte. Und man einfach, wenn man in dieses Gebäude hineingeht und die Schiebetür hinter einem zugeht, der Alltag vollkommen draußen bleibt, weil man weiß, alle Menschen, die hier herinnen betreut werden und die hier wohnen dürfen, die leben oft nur mehr ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Monate, vielleicht noch ein halbes Jahr, aber die wenigsten gehen aus einem Hospiz wieder hinaus in ihr Leben oder in die Welt. Und das macht schon sehr dankbar auch in gewisser Weise, dass man so etwas erleben darf und man sieht auch vollkommen anders sein eigenes Leben. Also Probleme, die oft aufgeblasen werden und man sagt, ja, ist das unfurchtbar oder irgendwelche Streitigkeiten oder sonstige Dinge verlieren vollkommen an Kraft und Intensität, wenn man sieht, wie dort gearbeitet wird und wie Menschen dort Gott sei Dank leben und auch sterben dürfen.
Sie sind ja besonders prädestiniert für diesen Job, weil Sie ja vorher als Eventmanagerin gearbeitet haben und das ist ein Begräbnis, kann man sagen, was man will, eben auch ein Event und zwar ein sehr wichtiges Lebensevent, weil das lange in Erinnerung bleibt und das kommt Ihnen schon zugute, dass Sie da aus dem Eventmanagement sozusagen die Erfahrung mitnehmen konnten.
Ja, natürlich sind das zwei ganz verschiedene Welten, aber alles, was das Organisatorische betrifft jetzt, ja, oder eben auch der Umgang mit Behörden und so weiter, ist relativ ähnlich. Natürlich sind es andere Ansprechpersonen, das stimmt schon, ja, es ist jetzt etwas anderes, wenn ich ein Gospelkonzert in einer Kirche veranstalte oder eben ein Begräbnis, ganz gleich auf welchem Friedhof, in welchem Setting, aber natürlich das Organisationstalent und alles, was dahinter steckt und notwendig ist, ist natürlich relativ gleich.
Das Besondere ist ja, dass es eben diese letzte gemeinsame Feier ist und Sie haben eben hier auch geschrieben, dass Sie das eben so liebevoll und individuell gestalten wollen, wie eben das Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen auch vorher war. Das setzt voraus, dass Sie sich sehr genau erkundigen auch über den Verstorbenen oder die Verstorbene. Und das machen Sie, was ich ja auch sehr nett finde, auch als in Form einer Hausbetreuung. Das heißt, die Leute müssen nicht in die Bestattung kommen, sondern sie kommen zu den Leuten nach Hause. Mhm.
Ja, also das ist dann oft im Rahmen eines sogenannten Lebzeitenauftrages, wenn jetzt jemand also nicht mehr so mobil ist oder es aus anderen Gründen nicht möglich ist, dass die Familien zu mir in das Geschäft oder in die Bestattung kommen, komme ich eben zu den Leuten auch nach Hause, nehme alle Unterlagen mit und man bespricht einfach im gewohnten häuslichen Umfeld, wo man sich vielleicht auch viel wohler fühlt als in einer Bestattungsfiliale, alle Wünsche und alles, was notwendig ist. Und ja, das wird sehr gut angenommen und die Familien sind sehr dankbar dafür.
Dieser Lebzeitenauftrag, das ist ja so, dass Sie dann auch mit dem Menschen sprechen, der dann versterben wird
sozusagen. Genau, ja. Das heißt, das ist für mich immer ein sehr schönes Erlebnis und das ist auch oft das, was mir fehlt, auch von der Hospizbegleitung her, dass ich sage, viele Menschen sehe ich ja erst, wenn sie verstorben sind, ja, wenn ich sie entweder selbst auch abhole oder noch begleiten darf, aber natürlich hat das ganz eine andere Qualität dann auch für mich, dieses Begräbnis zu organisieren, wenn ich diese Person schon vorher eben persönlich kennenlernen durfte. Das ist ein ganz besonderer Moment dann.
Und das ist völlig kostenlos, da kommen Sie kostenlos?
Ja, also das ist kostenlos, genau. Ja. Wenn man natürlich im Zuge des Lebzeitenauftrags auch eine Bestattungsvorsorgeversicherung abschließen möchte, dann ist das natürlich auch möglich und das ist absolut vernünftig, das kann ich nur empfehlen, ich habe selbst eine. Die kostet dann natürlich schon etwas, aber dieses Vorbereitungsgespräch ist also bei mir kostenlos.
Sie haben schon gezeigt, was Sie alles können im Vorfeld, weil Sie also die schicksalshaften Jahre mit Ihrer Oma und Ihrem Opa waren ja 2014 und 2019. Aber Sie haben 2019 schon organisiert eine Publikumsmesse, die Publikumsmesse Seelenfrieden, was ja auch eine gewaltige organisatorische Leistung ist, wo es eben auch darum gegangen ist, bei dieser Messe eben Tod und Trauer aus dem Tabubereich zu holen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, Vorbild dafür war eigentlich die Messe Leben und Tod, die es schon viele Jahre in Deutschland gibt. Und ich habe zufällig eine Bekannte über die Barbara Bachel-Eberhardt davon erfahren, weil die wollte dort einen Vortrag halten, war aber dann verhindert an diesem Tag. Und ich habe mir einfach ein Flugticket gebucht und ein Hotel und habe gesagt zu meinem Mann, du, tschüss, ich fliege nach Bremen und ich schaue mir diese Messe an. Am Heimweg war für mich klar, sowas fehlt in Österreich. In Österreich wird dieses Thema immer wieder unter den Tisch gekehrt, man spricht nicht gerne darüber und so weiter. Also ich habe gesagt, so, mir ist das jetzt gleich, was alle anderen sagen, ich mache das. Und ich habe das beinhart durchgezogen, ohne Sponsoren, ohne finanzielle Hilfe. Ich habe das vollkommen selbst finanziert und habe diese Messe, also 2019 und dann noch einmal 2020, in Wien organisiert und auf die Beine gestellt.
Auch 2019 haben Sie das Worldwide Candlelighting Konzert in Kooperation mit dem Verein Pusteblume organisiert, wo ja der größte Gospelchor für der Longfield Gospel aufgetreten ist und 700 Besucher waren. Also das ist auch eine gewaltige Veranstaltung gewesen. Ja,
das war eines meiner, sage ich einmal, meiner Lebenshighlights unter anderem, dass wirklich zu diesem Konzert war mit freiem Eintritt, das war so gewollt und ich wollte einfach diesen vielen Familien, die eben ein Kind verloren haben, ganz gleich in welchem Lebensalter jetzt, die Gelegenheit geben, einfach so ein Gedenkkonzert mitzuerleben und da dabei zu sein. Das war ja zu Beginn so, dass wirklich nur vereinzelt Besucher gekommen sind und ich hatte rund um den Ring und im ersten Bezirk ein paar Plakate auch aufgehängt und haben mir gedacht, na, ich weiß nicht, ob das was wird. Und dann kurz vor Konzertbeginn hat sich diese wunderschöne Votivkirche wirklich gefüllt mit Menschen und es hat nicht mehr aufgehört. Es sind wirklich, diese ganze Kirche war voll mit Menschen. Es war, nein, es war einfach unbeschreiblich. Ja, das ist auch ein Konzert, das ich nie vergessen werde.
Solche Erfolge geben einen dann eben auch, so denke ich mir zumindest, die Energie, dann immer noch mehr zu schaffen zu wollen oder sich mehr zu trauen auch. Und so muss es dann auch gewesen sein, weil Sie ja dann eben 2022 die Bestattung Edelmann übernommen haben. Und das ist ja doch keine Kleinigkeit, so eine Firma zu übernehmen und die dann so erfolgreich zu führen, wie das jetzt gelungen ist.
Ja, das war halt auch sozusagen Glück oder Zufall oder wie auch immer man es nennen will, ja, weil ich 2021 dort zu arbeiten begonnen habe und meine damalige Chefin eben ins Waldviertel geheiratet hat. Für sie der Weg zu weit war, jeden Tag nach Wien zu pendeln und sie dann eben gemeint hat, sie möchte das Unternehmen gerne verkaufen, ne? Und am Anfang hat sie geglaubt, ich mache einen Witz, wie ich gesagt habe, ich möchte es gerne übernehmen, ja. Das ist dann Gott sei Dank dazu gekommen und ich bereue diese Entscheidung keine Sekunde und das ist das, was ich immer machen wollte und ich gehe voll und ganz auf. Das ist auch Berufung und kein Beruf.
Das merkt man bei Ihnen wirklich aus jedem Satz, den Sie sagen, diese Berufung, dass Sie den Leuten hier dieses letzte Ereignis möglichst schön gestalten wollen. Was macht das mit Ihnen eigentlich, wenn Sie jetzt doch mit so vielen Sterbefällen zu tun haben und so vielen Schicksale kennenlernen? Weil Sie sagen, man wächst durch die Trauer. Aber ist es nicht manchmal auch so, dass Ihnen das ein bisschen belastet, vor allem wenn so ein Kind stirbt oder so, dass Ihnen das dann auch runterzieht? Wie gehen Sie damit um?
Ja, natürlich gibt es immer wieder Sterbefälle, die, sage ich einmal, ein bisschen länger nachklingen als andere Sterbefälle. Aber natürlich, ich sage immer, das ist die professionelle Nähe und Distanz, die man eben zulassen muss und mit der man umgehen lernen muss. Und mir hilft da in solchen Situationen halt wirklich viel, mir Auszeiten zu nehmen und dann eben einmal das Büro eine Stunde früher zuzusperren und die Wanderschuhe anzuziehen und einfach in den Wald zu gehen und den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören und was Gutes zu essen, sich einfach etwas Gutes zu tun. Und das hilft dann schon. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger und manchmal ist das dann schneller wieder so, dass man sagt, gut, man fühlt sich wieder wohler und besser und man kann mit diesen Situationen auch gut umgehen.
So können Sie auch die Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, dass sie halt einen Todesfall zu verarbeiten haben, dann auch sehr gut helfen, weil sie selber das ja laufend irgendwie machen müssen, entweder mit persönlichen oder mit Todesfällen, die sozusagen über die Firmen an sie herangetragen werden, aber sie können das wirklich professionell verarbeiten auch.
Genau, ja, also es ist ganz wichtig, ganz gleich, ob ich jetzt selbst betroffen bin durch meine eigenen Sterbefälle oder eben in meinem Berufsleben, und das ist in jedem Beruf so, dass man einfach gut auf sich schaut, diese sogenannte Seelenhygiene, ja, dass man einfach gut auf sich achtet, dem Körper viel Gutes tut. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede Woche in irgendeinem Wellnesshotel liegen muss, um das geht's gar nicht. Es geht auch oft nur um 5 Minuten einfach hinauszugehen bei mir bei der Türe und in diesen Gartenbereich zu schauen, der einfach bei meinem Geschäft Geschäft zufällig dabei ist. Und einem Eichhörnchen zuzuschauen, wie es gerade die Wintervorräte einsammelt, das gibt dann auch wieder Kraft und dann geht man wieder hinein, macht die Tür wieder zu und sagt so, es geht weiter.
Dass Sie eine Frau sind, die sich wirklich etwas traut, hat man auch im Sommer heuer gemerkt, wo der Vorstand des Maurer Geschäftsleitervereins zurückgetreten ist und man eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gesucht hat. Und das ist dann gar nicht leicht gewesen. Und Sie haben dann gesagt, ja, ich mache das. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ja, erstens war ich ja schon davor, also unter dem lieben Alexander Reinbacher, Schriftführerin im Verein, ja. Und bei mir war es so, wie ich damals 2021 nach Maurer gekommen bin. Ich kannte Maurer nur aus der Zeitung, dass es hier schöne Heurigen gibt und die Gegend schön ist. Ja, das habe ich gewusst, aber viel mehr kannte ich von Maurer nicht. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich 2021 das erste Mal auch in diese Bestattungsfiliale hineingegangen bin und noch kurz warten musste, bis meine Chefin Zeit hatte für mich, meine damalige Chefin. Habe ich mich dort hingesetzt und habe mich so umgeschaut und habe mir gedacht, da ist total schön. Also ich fühle mich da so wohl, hier möchte ich bleiben. Und das ist immer noch so, weil Maurer eine ganz eigene, spezielle Qualität hat, weil wir sind doch hier ein Dorf in einer Großstadt. Und das macht es so besonders. Nicht nur, dass wir durch das viele Grün und durch den Wald rundherum und durch dieses Ländliche eine sehr gute Lebensqualität hier haben, sondern eben auch durch diese vielen kleinen, netten, privaten Geschäfte, die das Einkaufserlebnis und überhaupt das Leben in Maurer einfach ganz besonders macht. Das ist, glaube ich, etwas, was in Wien ziemlich einzigartig ist, dass wir das hier so haben.
Sie stellen den Verein jetzt auch sehr professionell auf die Beine. Was ist denn das Nächste, was Sie jetzt planen, was jetzt kommen soll?
Gut, das Nächste ist ja sozusagen schon unser Jahreshighlight, die Genusstour am 3. Oktober. Ist wieder ein Freitag, wo sie stattfindet. Wie gesagt, am 3. Oktober ab 18 Uhr geht's wieder los. Ich glaube, es sind also ungefähr 12, glaube ich, 13 Genussstationen wieder dabei und es wird wieder ein buntes und vielfältiges Programm geben in diversesten Geschäften, sowohl in der Gesselgasse wie natürlich auch am Maurer Hauptplatz und Umgebung.
Dann ist der Nikolaus auch wieder geplant.
Genau, der Nikolaus ist wieder geplant. Ja, da sind wir jetzt gerade auch im Gespräch wieder mit der Musikschule, ob die wieder so lieb sind und uns wieder diesen Kinderchor auch zur Verfügung stellen. Und das ist also auch sogar für den Nicolo immer ein Highlight, weil er sagt, einen Kinderchor, den hat er normalerweise bei seinen Auftritten nicht dabei.
Ja. Und dann merkt man schon die Eventmanagerin, wie sie durchschlägt. Wenn wir schauen, womit sie uns noch überraschen werden, dann im Laufe der Zeit ist es auf alle Fälle eine schwierige Sache natürlich, weil sie das ja alles neben der Firma machen.
Nicht? Genau, ja. Ich mache das in meiner Freizeit, ja, und natürlich auch unentgeltlich. Aber mir liegt Maurer einfach und Maurer und vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner von Maurer am Herzen, ja. Und natürlich auch die Geschäftsleute. Wir haben so ein gutes Einvernehmen miteinander und das ist noch wirklich so sozusagen die alte Schule und diese Handschlagqualität, die es ja eigentlich auch leider immer weniger gibt.
Zum Abschluss jetzt noch kurz unseren Fragebogen, um Sie noch besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Das ist ganz schwierig zu beantworten, also von bis. Das kommt immer auf die Stimmung an, aber von Klassik bis Rockmusik, alles quer durch.
Gibt es einen Lieblingsfilm, Filmgenre, das Sie gerne sehen?
Film, ja, hauptsächlich Krimis.
Und eine bevorzugte Speise, die Sie gerne essen?
Kann man so generell nicht sagen. Fleisch esse ich sehr gerne, aber es darf auch durchaus einmal was Süßes sein.
Ach, sehr gut. Lieblingsfarbe?
Obwohl ich meistens schwarz gekleidet bin, ist es doch blau.
Gibt es ein Lokal, das Sie gerne empfehlen würden?
Ja, das ist bei mir zu Hause, das Gasthaus Mürerstuben am Fuße der Mürerfälle.
Ein idealer Ausflug ins Grüne, wenn man von Maurer kommt einmal, gell? Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann sagen?
Authentisch, sehr den Menschen zugewandt und gut organisiert.
Gibt es ein Lebensmotto, das Sie haben?
Ja, und zwar, wie kann es jeden Tag noch besser werden? Nicht nur für mich selbst, sondern für alle Menschen und für alles, das in meinem Umfeld ist und rund um mich ist.
Das ist ein sehr schönes Motto. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ja, ich hätte gerne, nachdem er auch einmal bei mir war und einmal bei mir aufgetreten ist, aber ich hätte sehr gerne einen ganzen Tag mit dem Herrn Otto Schenk verbracht.
Und können Sie erzählen, wie Sie den Otto Schenk, den kennen ja doch noch viele, wie Sie den persönlich erlebt haben, wie Sie ein Event mit ihm organisiert haben?
Ja, das war eines meiner ersten Events damals als Eventmanagerin bei mir zu Hause in Pernitz. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie der Herr Schenk aus dem Auto ausgestiegen ist. Also das war schon sehr beschwerlich für ihn. Und ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht, ob er diesen Abend auch noch wirklich gut schaffen wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so überrascht, weil sobald er auf der Bühne auf seinem Sessel und bei seinem Tisch und seinen Unterlagen gesessen ist, war er ein vollkommen anderer Mensch. Und das war auch eines meiner Highlights in meiner Eventmanagement-Karriere, dass der Herr Schenk damals bei mir aufgetreten ist und dass ich ihn persönlich kennenlernen durfte. Ja.
Und wenn Sie jetzt ein bisschen nach vorschauen, die nächsten 5 bis 10 Jahre, was haben Sie da für eine Vision? Wie soll Ihr Leben dann ausschauen?
Naja, also ich habe noch nicht vor, in Pension zu gehen, obwohl in 10 Jahren vielleicht, schauen wir mal, ob wir dann schon gehen dürfen oder nicht. Ich möchte einfach meine Berufung weiterleben, was den Verein angeht oder die Events angeht oder was auch immer. Schauen wir einfach, was kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, ich mich auch und ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich nette Gespräch.
Dankeschön. Danke.